Kirche im Dorf.
Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.
Hallo Berthold.
Hi Holger, lange nicht gesehen.
Ja, ich bin ja froh, dass du lebst.
Ja, und umgekehrt. Also ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Was hast du in der Zwischenzeit alles getan?
Ach, alles Mögliche. Also zuletzt waren wir ja zum Beispiel Weihnachtsbäume verkaufen mit Kanchanaburi.
Das haben wir zusammen gemacht, haben ungefähr 8 Stunden gearbeitet und 10 Bäume verkauft.
Ja, ist jetzt nicht so effektiv, war aber nett, weil wir 2 super interessante Frauen kennengelernt haben.
Ja, die haben uns geholfen. Die kommen aus der Ukraine und haben ganz viel von zu Hause erzählt. Und das war das eigentlich Spannende an diesem verregneten Tag, an dem sonst eigentlich nicht viel gelaufen ist.
Ja.
Und sonst noch was?
Ja, Weihnachten haben wir ganz toll gefeiert, finde ich. Ein experimenteller Gottesdienst in der Region Ost, in der Kirche in Ludgerus.
Ja, da war ich ja auch und habe mich gewundert, dass ich beinahe auf die Nase gefallen wäre, weil überall Stroh lag. Ne?
Ich hoffe, du bist doch aufrecht geblieben, ne? Wie die meisten. Eigentlich ist, glaube ich, niemand.
Nee, hat nicht geschadet und hat eine schöne Atmosphäre gemacht vor allen Dingen. Wir saßen im Oval zusammen um den Altar rum, war es wirklich nett. Wer Lust hat, schau mal auf die Homepage, da gibt es einen Artikel und es war eine gelungene Sache. Jetzt geht es aber weiter im neuen Jahr. Habe ich überhaupt schon frohes neues Jahr gesagt?
Nee.
Ja, dann dir ein frohes, gutes neues Jahr.
Wünsche ich dir auch. Vielleicht Dankeschön. Ein bisschen friedvoller als das letzte.
Ja, zumindest du zu mir, ne?
Ja. Wir haben ja auch ein paar Leute gefragt, was sie sich fürs neue Jahr so wünschen und wie sie da so drauf gucken.
War spannend. Hören Sie bitte mal rein.
Gibt's was Besonderes, was Sie sich für das neue Jahr wünschen?
Also ich wünsche mir, dass ich nie vergesse, dass der liebe Gott auch in schwierigen Zeiten nämlich nicht nur neben mir ist, aber mich auch trägt, dass ich nicht vergesse, den Danke zu sagen, den Loben.
Hallo zusammen. Darf ich euch mal fragen, auf was ihr euch am meisten im neuen Jahr freut?
Ich habe eine Barbie mit Koffer bekommen.
Oh, und da hast du schon mitgespielt? Darf ich Sie auch einmal fragen? Haben Sie sich irgendwas Spezielles fürs neue Jahr vorgenommen?
Ja, wieder mit ein paar Leuten mehr Kontakt zu haben, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren nicht ganz so viel zu tun hatte.
Oh, das ist doch ein super Vorsatz. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch ganz besonders freut im neuen Jahr?
Mein Geburtstag.
Oh, magst du auch sagen, wann der ist?
März.
Gibt es noch was anderes, worauf ihr euch freut im neuen Jahr?
Auf Ostern.
Auf Ostern? Weihnachten dauert noch, ne? Okay.
Und ich freue mich auf Verkleiden und Ostern.
Was möchtet ihr persönlich in 2024 machen, tun, erreichen?
Ich würde gerne mal töpfern und zwar mit einer Drehscheibe.
Neben meinem Umbau am Haus steht natürlich der Garten an. Aber ich würde natürlich auch gerne mal wieder in Urlaub fahren und hoffe, dass ich noch mehr Zeit für meine Enkelkinder habe.
Caroline, du bist ungefähr 2 Generationen jünger. Was hast du denn vor in 2024?
Ja, bei mir stehen dieses Jahr tatsächlich erstmal einige Veränderungen an. Und zwar wechsle ich jetzt Job nochmal und starte hier in Bochum bei einer Stelle und außerdem ziehe ich von zu Hause aus. Das heißt, es sind jetzt erstmal in naher Zukunft einige Veränderungen und ansonsten schaue ich mal, was das Jahr dieses so bringt.
Ja, mit meiner Gruppe sehr, sehr viele coole Pfadfinderaktionen zu starten und sehr aktiv zu sein.
Super, und so ganz privat auch noch was?
Ich mache gerade den Pfadfinder Woodbadge-Kurs. Und das ist die leitende Ausbildung der internationalen Pfadfinderschaft. Und da bin ich gerade dran und wenn es klappt, habe ich die dieses Jahr beendet.
Was muss sich in Kirche möglichst schnell verändern?
Ja, wünschen würde ich mir, dass insbesondere jüngere Erwachsene angesprochen werden können, die ebenfalls Interesse an Kirche haben.
Sigrid, was muss sich möglichst schnell verändern?
Ich habe keine Ahnung.
In welcher Kirche möchtest du gerne sein?
Ja, vielleicht in einer, die nicht so rückständig ist wie die katholische Kirche. Also wo so Sachen wie die Rolle der Frau irgendwie zeitgemäß beantwortet wird. Und überhaupt wünsche ich mir mehr Mut und nicht so viele Beschränkungen.
Möchtest du gerne eine Päpstin oder gar keinen Papst?
Päpstin wäre nicht schlecht.
Caroline, hast du einen Wunsch für diese Kirche?
Ja, also ich glaube, dass ich erstmal so ganz klein anfangen möchte mit meinem Wunsch. Und zwar wünsche ich mir einfach, dass das, was wir so als Jugend für dieses Jahr geplant haben, dass das alles so umgesetzt werden kann und dass viel Wertschätzung einem entgegengebracht wird und dass viele Kinder ganz viel Freude an dem haben, was wir für sie geplant haben. Vielleicht, dass sich das bei den Kindern rumspricht, dass sie Freunde mitbringen und dass es einfach nicht weniger wird. Und ich wünsche mir natürlich, dass gerade in unserer Kirche, in unserem Kirchgebäude der Umbau vorangeht, weil ich tatsächlich mich sehr freuen würde, wenn dort wieder Gottesdienste stattfinden, weil ich, was das betrifft, sehr heimatgebunden auch bin.
Okay, danke.
Ich möchte einfach für mich die Ökumene hier bei uns in Altenbochum und Leer gerne weiterführen. Das, finde ich, hat schon gut angefangen. Das möchte ich persönlich, dass das weitergeht. Und auch so, dass da die Menschen untereinander ja sich gegenseitig begeistern können.
Ja, schön. Dankeschön.
Ich würde mich freuen, wenn im Laufe des Jahres 2024 diejenigen, die in der Kirche arbeiten und die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Kirche tragen, endlich mal verstehen, wie ernst die Situation ist und dass sie nicht einfach so weitermachen können und sich immer mehr zurückziehen in ihre kleinen Nischen, wo das Leben noch so weitergeht wie früher, sondern dass sie mal mit denen ins Gespräch kommen, die aktiv daran mitwirken, dass sich was ändert und dass Kirche für unsere Zeit neu gedacht wird.
Dankeschön.
Dank an die Außenreporter. Aber kommentieren tun wir das nicht weiter, ne?
Auf keinen Fall, nee. Gibt es denn sonst noch was Neues, Berthold?
Neues aus dem Dorf, ja. Ja, ein bisschen schon. Wir planen zum Beispiel, den Katholikentag zu besuchen.
Oh, wo ist der denn?
Der findet in Erfurt statt über Fronleichnam und wir haben uns überlegt, eine kleine Gruppe zu bilden, die guckt, was möglich ist und dann wollen wir mit dem Bus nach Erfurt fahren und an dem bunten Programm teilnehmen.
Das ist ja noch ein bisschen hin, aber vielleicht haben Sie Lust mitzufahren. Sie finden das sicher irgendwann auf der Internetseite oder vielleicht in den Gemeindenachrichten oder sonst wo.
Ich denke schon kürzlich.
Gibt es denn auch was Neues zu den Komplettstandorten?
Jein. Der Pfarrgemeinderat hat die ja für sich festgelegt. Der Kirchenvorstand kam noch nicht dazu, dem zuzustimmen. Aber wir denken, das wird bei der nächsten Sitzung passieren. Und dann vermuten wir, werden Projektgruppen gebildet, die überlegen, wie sollen diese Komplettstandorte, diese drei Komplettstandorte denn später mal aussehen.
Das ist ja vielleicht ganz wichtig, um die Leute vor Ort zu beteiligen, damit das auch was wird, was alle bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Und das wird sicher ein großer Schwerpunkt 2024 werden. Haben wir noch einen?
Kanchanaburi, die Zusammenarbeit geht ja irgendwie weiter und der nächste Marathon ist ja, oder Halbmarathon, ist auch schon in Sicht, oder?
Ja, in Sicht schon. Man muss nur weit gucken können, September. Aber wir werden da auf jeden Fall uns beteiligen, entweder durch aktives Mitlaufen, da dachte ich vornehmlich an dich. Na, ja, du kannst schon mal Joggingschuhe dir zum Geburtstag wünschen.
Ich habe ja ein Fahrrad, ich laufe ganz ungern.
Das ja, und wenn Sie den Holger sehen würden, ich bin ja manchmal so froh, dass es hier eine Hörveranstaltung ist und kein Video.
Manchmal also, kann man sich seine Co-Moderatoren auch nicht aussuchen, ne? Aber gut. Und es ist auch eine Form von Altersstarrsinn. Es gibt aber noch mehr Nachrichten, nämlich vielleicht demnächst die ein oder andere Form von Regionalnachrichten, oder?
Ja, da sind wir ja auf dem Weg. Wir wollen die alten Gemeindenachrichten ablösen. Die werden ja sowieso immer dünner zurzeit, weil einfach weniger an manchen Standorten passiert, dass wir dann Regionalnachrichten haben, die für den Norden, Osten und Westen gelten.
Ja, ist kein ganz einfaches Unterfangen. Schauen wir mal, was draus wird.
Ja, wir sind dabei, das umzustellen.
So, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir wieder zum Thema kommen, ne?
Hatten wir überhaupt ein Thema bei den letzten zwei Sendungen?
Ja, also wir hatten kein so richtiges Thema, was alle Sendungen, glaube ich, umfassen würde. Ne?
Also ich habe im Blick, beim ersten ging es um Jesus als Juden und beim zweiten um Saulus und Paulus. Aber was war das Gemeinsame?
Ja, es war, glaube ich, im Grunde ein Blickwechsel mit Blick eben auf Jesus und die Anfänge des Christentums.
Okay, nennen wir doch das Thema für uns erstmal Blickwechsel oder anders als wir dachten.
Der erste Teil beschäftigte sich ja wirklich damit, dass Jesus ein Jude war und das auch Zeit seines Lebens geblieben ist. Und sich vom Judentum nie distanziert hat.
Ne, im Gegenteil. Ne? Bis zum Schluss hat er an diesen jüdischen Gott geglaubt und zu diesem jüdischen Gott gebetet.
Genau.
Und im Grunde war es ja bei Saulus und Paulus ähnlich. Ne? Wir haben aufgedeckt, dass der Namensunterschied nicht eine Geschichte darstellt, sondern einfach nur verschiedene Sprachen widerspiegelt. Saulus und Paulus heißt im Grunde genau dasselbe.
Ja, also es ist keine Bekehrung, wie das so klassisch ist, vom Saulus zum Paulus, also vom Juden zum Christen oder Ähnliches. Ich fand, das hat der Professor Wengst super deutlich gemacht.
Ja, und ich habe auch gelernt, dass Paulus hauptsächlich in jüdischen Synagogen, ich glaube, in dem, was heute Türkei und Griechenland ist, gelehrt hat und im Grunde also nur eine andere Gruppe im Judentum etabliert hat, wie die anderen Apostel auch.
Kommen wir nochmal zurück zu Herrn Wengst, denn spannend ist ja schon die Frage, wenn man das alles sieht, was heißt das für uns heute? Also was bedeutet das, wenn Jesus Jude war? Was bedeutet das, wenn Paulus sein ganzes Leben lang Jude war?
Darüber haben wir mit Herrn Wengst in unserem dritten Gespräch gesprochen und sind angefangen mit der Frage, müsste er nicht eigentlich zum Judentum konvertieren, wenn er das denn alles so sieht, wie er es sieht?
Als ich mich intensiver mit Judentum zu beschäftigen begann, ist mir eine solche Meinung mal kolportiert worden, dass einer der Bochumer Studenten gegenüber jemand anderen, der nach mir fragte, über mich sagte, naja, der Wengst ist zwar Neutestamentler, er macht fast nur noch Altes Testament und Judentum und irgendwann wird er ziemlich bald wahrscheinlich zum Judentum konvertieren. Das hat mich sehr erschrocken.
Das war nicht passiert, ne?
Nein, es ist nicht passiert. Es hat mich deshalb erschrocken, weil ich dachte, wie kommt der da drauf? Und weil es für mich nie, wirklich nie, auch nur im Entferntesten ein Gedanke gewesen ist, dass ich konvertieren würde, sollte oder müsste oder könnte. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist dir eigentlich nie ein Gedanke in dieser Art gekommen? Und habe da für mich zwei Antworten gefunden. Nämlich erstens, ich habe an meinem Christsein mein volles Genügen. Ich wüsste nicht, was ich gewinnen würde, wenn ich zum Judentum konvertierte. Und so bin ich weiterhin ein fröhlicher Christenmensch. Und der zweite Grund für mich wäre, dass so sehr ich jede Konversion von Menschen respektiere und voraussetze, dass sie dafür ihre guten Gründe haben, so würde es doch für mich selbst erscheinen, wenn ich zum Judentum konvertieren würde, dass ich damit einen Wechsel vollzöge von der Seite der Täter auf die Seite der Opfer. Und da meine ich, dass ich das nicht darf. Deshalb von Wechsel von Tätern zu Opfern, weil ja die Christentumsgeschichte voll davon ist, von Verfolgung gegenüber jüdischen Menschen, übervoll. Und das gilt dann für mich im Blick auf die deutsche Geschichte, für mich als Deutscher nochmal verstärkt. Und von daher kann für mich die Konsequenz nur sein, christliche Theologie anders zu treiben als in der Geschichte, die diese Judenfeindschaft ermöglicht hat, sondern christliche Theologie so zu treiben, dass die Judenfeindschaft möglichst verunmöglicht.
Ja, Judenfeindschaft verunmöglichen, das ist natürlich die eine Seite. Aber darüber hinaus könnte es ja auch noch ein Miteinander geben, ein Voneinanderlernen. Und da wäre meine Frage einfach, wie kann das gehen? Wie finden wir zueinander?
Gut, ich rede zunächst mal wieder für mich selbst. Für mich war bei diesem Lernen ganz entscheidend, dass ich von und mit Jüdinnen und Juden lernen konnte, gerade auch in meinem Fach. Und da gibt es einige Menschen, die mir da sehr geholfen haben. Und dass das eben nicht nur sozusagen ein theoretisches Angucken von Texten ist, sondern im lebendigen Miteinander mitzubekommen, ich sag's mal ganz locker, wie der andere tickt und warum er so ist, wie er ist. Und wenn man dabei dann wirklich auch was lernt, dann wird man den anderen, die andere auch mit einem sehr, sehr großen Respekt wahrnehmen und ihn als andere anderen würdigen und nicht das Bestreben haben, ihn oder sie zu sich selbst herüberzuziehen.
Mir kommt so in den Sinn, Sie haben das schon mal erzählt, dass Sie in der, bei der Bibel in gerechter Sprache mit übersetzt haben. Und mir kommt einfach der Missionsbefehl so in den Sinn, der bei Ihnen ja auch anders klingt, oder?
Ja, der klingt völlig anders. Und den, also der, der habe ich ja, hab ja nicht, den Teil habe ich ja nicht übersetzt, aber ich fand das geradezu genial, diese Übersetzung. Eben nicht mehr, wie es in Luther-Übersetzungen lange hieß, macht zu Jüngern alle Völker, sondern lasst alle Völker mitlernen. Und dieses Mitlernen, das ist gerade auch beim Lehren, das finde ich auch einen ganz entscheidenden Punkt für mich, der ja nun auch jahrzehntelang Lehrender war. Aber ich war es lebenslang und bin es bis heute, also nicht mehr unbedingt Lehrer, aber ich bin nach wie vor Lernender. Und wirkliches Lehren kann eigentlich nur geschehen, indem man andere am eigenen Lernen beteiligt und sie mitlernen lässt. Denn wenn man selber meint, schon alles gelernt zu haben und dann lehren zu können, dann dürfte das eigene Lehren sehr bald abgestanden und trocken werden.
Also ich gebe Ihnen da als Lehrer hundertprozentig recht. Trotzdem ist die Frage, gibt das die Übersetzung denn her, von der Sprache her?
Aber sicher. Und zwar ist die Übersetzung viel angemessener gegenüber dem griechischen Text als jede andere. Denn es sind vorher, das ist ja auch dann ein Punkt mit den Jüngern. Das ist ja auch so ein Problem. Ich sage nicht mehr Jünger. Im Griechischen steht da das eindeutig, das Wort für Schüler. Luther hat das und andere schon vor Luther haben das Wort Jünger genommen, weil im deutschen Bereich Schule noch gar nicht richtig da war. Die Schule war die Synagoge. Luther hat im Neuen Testament überall, wo Synagoge als Gebäude vorkommt, Schule stehen. Da wurde gelernt. Aber deutsche Schulen, deutsches Schulwesen... äußerst unterentwickelt.
Da lacht der Mann jetzt drüber.
aber wo wurde in deutschen Landen damals gelernt? Im Handwerk. Also ist Luther von der Schule in den Bereich des Handwerks übergegangen. Und nicht mehr Lehrer und Schüler, sondern Meister und Jünger. Jünger war damals das, was heute Azubi ist. Und das Wort Jünger hat sich dann aber danach sowas von verselbstständigt und bezeichnet heute etwas, was es weder bei Luther bedeutet hat, noch gar im Neuen Testament, was da steht. Aber was wollten wir jetzt?
Ja, das Mitlernen ist natürlich auch, ist das eine...
Ach so, ich wollte sagen, ob das vom Text, zum Text passt. Und das Wort für Schüler ist Mathetes. Und das Wort Lernen ist Mantanein. Also in demselben Bereich. Und das Wort Lehren, was dort steht, ist Mathetoein. Also wird genau das... Das wird aufgenommen. Und darum entspricht dann dieses Lasst alle Völker mitlernen so schön, auch der Bezeichnung als Schüler. Und dass Schüler aufgefordert werden zu lehren, das finde ich das Spannende an diesem letzten Teil im Matthäus-Evangelium.
Ja.
Und dass man als Jesus-Schüler immer Schüler bleibt und nie ausgelernt hat.
Ja. Ja, ich glaube, das könnte uns viel zu denken geben im eigenen Selbstverständnis, in dem, was man sein Leben lang in seiner Religion erfahren und erlebt hat. Und also ich kann nur sagen, ich komme da an kein Ende. Ne? Und viele Dinge, die mir früher klar waren, sind mir heute viel unklarer. Aber ich empfinde das nicht als einen Verlust, sondern ganz im Gegenteil, eher als einen Gewinn auf eine größere Offenheit hin. Ist das denn auch ein Modell zwischen dem Judentum und dem Christentum, wenn wir uns begegnen?
Gut, das wäre dann, doch, ich fände es schon ein schönes Modell. Aber das kann man vielleicht im Einzelnen noch weiter aufschlüsseln. Ich denke, dass ich für uns Christenmenschen gegenüber dem Judentum verbietet, sie missionieren zu wollen. Also keinen Absolutheitsanspruch zu stellen. Was für mich absolut wichtig und gültig ist, muss es nicht für andere sein. Und ich habe im Lernen mit Jüdinnen und Juden und im Lernen an jüdischen Texten und im vielen Lesen jüdischer Texte gemerkt, dass wir, dass es nicht den mindesten Grund gibt, als Christen gegenüber Jüdinnen und Juden zu meinen, wir hätten etwas Besseres. Dass wir nichts Besseres sind, sollte eh klar sein, aber wir haben auch nichts Besseres, als sie haben. Wir haben ihnen nichts zu bieten, was sie nicht auch haben. Das wäre also meines Erachtens ein erster wichtiger Punkt für die Begegnung miteinander, dass man nicht mit einem Gestus der Überlegenheit und auch nicht mit so einem stillen Bewusstsein der Überlegenheit in solche Gespräche und in solche Begegnungen geht, sondern mit einem offenen, neugierigen Blick und vielleicht noch neugierigeren Ohren.
Ja, ich gucke noch mal direkt auf unser Altes Testament und sage das ganz bewusst so böse. Ja. Wie gehen wir damit um? Also was würden Sie sagen, ist da eine gute Sicht, zu der wir uns irgendwie durchringen müssten?
Gut, ein Altes Testament gibt es natürlich erst im christlichen Sprachgebrauch und gibt es erst, als es dann auch ein Neues Testament gab. Das ist ja wahrscheinlich beides dann in den Bezeichnungen gleichzeitig gekommen. Und ich denke, man muss sich klar machen, dass für diejenigen Menschen, für die die neutestamentlichen Schriften geschrieben sind und für diejenigen, die sie verfasst haben, es schon eine Bibel gab, eine für sie grundlegende Schrift, die dann meistens Schrift oder die Schriften genannt wurde, nämlich diejenigen Schriften, die im Judentum ihrer Zeit als heilige Schriften galten, also als Schriften, die gebraucht wurden im der Synagoge, Synagogengottesdienst und teilweise eben auch und auch im Tempel, als der noch stand, also heilige Schriften, die dann später Altes Testament genannt wurden. Ich denke, wir werden die Bezeichnung Altes Testament nicht einfach verbannen können. Wir sollten uns nur klar machen, dass das Wort alt gegenüber neu da kein Negativbegriff ist. In der Antike war das sowieso nicht der Fall. Da war alt sogar das Ehrwürdige, Bessere und das Neue war immer verdächtig. Also das musste sich ja erst ausweisen.
Es gibt ja auch Vorschläge, Erstes Testament zu sagen, aber das ist...
Das ist auch nicht unproblematisch mit Ersten und Zweiten Testament und vor allem, wenn man Testament sagt. Denn wenn man Zweites Testament schreibt, ist das Erste nicht mehr gültig. Ja. Das ist auch nicht so gut. Also ich habe mir angewöhnt, einfach von der Heiligen Schrift oder von den Schriften zu sprechen. Aber ich vermeide auch nicht auf den Begriff Altes Testament, aber versuche immer klar zu machen, dass das die grundlegende Schrift derer war, die grundlegende Schrift Jesu war, grundlegende Schrift seiner Zeitgenossen und die grundlegende Schrift für die neutestamentlichen Autoren und deren Adressaten. Die hatten diese Bibel und die bildete die Grundlage. Und nur mit dieser Bibel konnten etwa die Evangelisten die Geschichte Jesu so darstellen, wie sie sie dargestellt haben. Und sie tun das ja auf Schritt und Tritt mit der Bibel. Sie wollten doch deutlich machen, dass mit diesem Jesus, mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut und dann sogar mit dem, was er erleidet bis zum Tod, dass damit durchgehend Gott etwas zu tun hat, dass darin Gott zu Wort und Wirkung kommt, dass Gott darin handelt. Und das konnten sie doch nur deutlich machen, indem sie mit ihrer Bibel sprachen, die diesen Gott bezeugte. Sie meinten doch keinen anderen Gott als den in dieser Bibel bezeugten. Sie kannten ja auch keinen anderen, wollten keinen anderen kennen. Um diesen Gott geht es, um die Selbigkeit Gottes, dann mit den üblichen Begriffen im Alten und Neuen Testament.
Aber das bedeutet ja auch, dass wir schon etwas zärtlicher werden müssen mit diesen Texten und die nicht nur auf Jesus hindeuten, sondern eben praktisch ihr Eigenleben auch sehen und vielleicht auch annehmen, als also zum Beispiel bei den Jesaja-Texten,
als eine Hoffnung, die es schon viel früher gab, aber die sich in Jesus auch spiegelt.
Ja, wie gesagt, diese Texte bilden die Basis für die neutestamentlichen Autoren und ihre Schriften. Aber sie bilden ja nicht nur die Basis für sie und für dann, was sich daraus als Christentum schließlich entwickelt hat, sondern diese Schriften werden ja auch weiter als Bibel, als heilige Schriften gebraucht von jüdischen Menschen, von sich weiterentwickelten Judentum bis heute. Und dann denke ich, von der Entstehung des Christentums im Judentum her und vom Judesein Jesu her, sind wir mit keiner anderen Religion so eng verbunden wie mit dem Judentum. Und das liegt vor allem an der Selbigkeit dieses im Alten Testament, in der jüdischen Bibel bezeugten Gottes mit dem Gott, den die neutestamentlichen Autoren als denjenigen bezeugen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das bindet uns mit dem Judentum unauflöslich zusammen und das sollten wir wahrnehmen. Und das führt dann auch zum Respekt gegenüber gegenwärtigem Judentum. Und dann ist es auch nicht daneben, sondern vielleicht sogar sehr hilfreich, heutige jüdische Auslegung der jüdischen Bibel wahrzunehmen. Und die kann sogar helfen für Pfarrer bei ihrer Vorbereitung ihrer Predigten.
Ja, das ist interessant. Also wir finden ja ganz viele Auslegungen des Neuen Testamentes, aber vom Alten, die gibt es wahrscheinlich, die kennen Sie sicherlich besser als wir, aber ich kenne keine, weil darüber wird in der Regel nicht gesprochen. Ich nehme aber nochmal einen Faden auf und frage Sie, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Ich habe aus unseren Gesprächen gelernt, wenn wir aufs Alte Testament gucken, im Neuen Testament wird ja oft Bezug genommen darauf, aber mit der Richtung, Jesus erfüllt das, was auf ihn hin vorhergesagt wurde. So bin ich groß geworden.
Ja.
Und jetzt glaube ich, Sie so verstanden zu haben, dass Jesus sich einbindet in Stellen des Alten Testamentes und sagt, ich stehe in dieser Tradition, aber ich bin auch nicht viel Besonderes.
Also ich finde die Kategorien Verheißung und Erfüllung höchst problematisch, weil die im Grunde dann auch in der weiteren Konsequenz das, was im Neuen Testament geschieht, wo das Alte Testament die Basis bildet, das heißt es ja nicht Altes Testament, also die jüdische Bibel die Basis bildet für das, was sie sagen und sie nur damit sagen können, was sie sagen, wird das in der späteren Geschichte sozusagen umgedreht, dass dann, wie man schließlich in der christlichen Kirche Jesus versteht, zum Kriterium wird für das, was im Alten Testament gelten soll. Und somit sozusagen, dass das Alte Testament völlig usurpiert wird von dem her, wie Christen Jesus verstehen und alles andere dann nicht mehr gelten lassen. Und das verhindert dann auch eine respektvolle Wahrnehmung jüdischen Umgangs mit dieser selben Bibel, die wir mit dem Judentum gemeinsam haben, im Blick auf den ersten Teil unserer Bibel. Und da geschieht schon sehr früh, mit dem beginnenden Christentum im zweiten Jahrhundert, eine, wie ich es nenne, Nostrifizierung der jüdischen Bibel. Also dass die jüdische Bibel dann auch ausdrücklich gesagt wird, die gehört uns.
Und zwar nur uns.
Ja, okay. Und die Juden haben nie was richtig verstanden. Und wenn sie was anders verstehen als wir, dann sowieso nicht.
Aber Jesus hat es als Jude jüdisch verstanden.
Ja, was denn, wie denn sonst?
Ja, ja, das haben wir inzwischen gelernt.
Ja. Ja, wenn ich mir so manches ansehe, was wir im Laufe der Zeit über Jesus gesagt haben, dann könnte dieser Blickwinkel, ihn als Juden zu sehen, in seiner Zeit zu sehen, uns doch auch noch mal ein bisschen frischen Wind auch für unsere Zeit geben, oder? Also nicht so eine eindeutige Gestalt, sondern durchaus eine Gestalt, die in seiner Zeit im Streit unterwegs war und vielleicht auch seinen Weg finden musste, so in dieser Art.
Gut, ich würde vielleicht dann nicht von einem Gestalt reden. Ist ja auch kein Zufall, dass wir im Neuen Testament am Anfang vier sehr unterschiedliche Evangelien haben, die die Geschichte Jesu erzählen. Und die sind unter historischen Gesichtspunkten schlechterdings nicht harmonisierbar. Aber ich finde es ja auch völlig überflüssige Kritik, jetzt da historisch kritisch ranzugehen und zu sagen, das ist später und nur das Frühe gilt, was man als früh behauptet. Wer will das denn genau rauskriegen? Ich finde alle vier Evangelien klasse. Früher hatte ich auch mal so zwei Lieblingsevangelien, eins naja und eins mochte ich überhaupt nicht. Das hat sich bei mir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sehr geändert. Ich kann jetzt jedes Evangelium als ein eigenes, sehr schönes würdigen und finde diese unterschiedlichen Texte gerade in ihrer Unterschiedlichkeit spannend. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt für Rezeption. Es kann ja nicht darum gehen, sozusagen auch in der Auslegung von Texten, die eine richtige Auslegung zu finden. Also wenn es nur die eine richtige Auslegung gäbe, dann habe ich die natürlich. Aber das ist doch Quatsch. Das würde dann ja, müsste dann ja jeder sagen. Sondern es gibt sehr unterschiedliche Zugänge. Ich würde dann eher unterscheiden von heute zwischen möglichen und unmöglichen. Es gibt auch unmögliche. Nämlich solche, die das Judentum verteufeln oder dieser Schiene weiterlaufen. Aber gerade die Unterschiedlichkeit der Texte finde ich äußerst hilfreich und anregend. Und das ist dann, hilft auch vielleicht für einen etwas entspannteren Umgang heute miteinander.
Ja, danke schön. Ich glaube, wir haben es mit Ihrem letzten Beitrag richtig schön abgerundet. Wir wollen versuchen, das auch in unsere Praxis reinzubringen. Und wir hoffen, dass wir viele aufgeweckte Menschen finden, die vielleicht sogar mal in Ihr Buch reingucken, wie das Christentum entstand von Klaus Wengst. Und wir bedanken uns für unseren Aufenthalt hier bei Ihnen, Herr Wengst. Alles, alles Gute weiterhin.
Ja, Ihnen wirklich alles Gute und herzlichen Dank für diese gemeinsame Lernzeit.
Ja, ich danke auch.
Ja, Holger, wir haben natürlich viel, viel mehr besprochen untereinander, als wir jetzt hier in diesem Podcast geliefert haben.
Ja, und ich fand, es war echt eine spannende Zeit, mit so jemandem wie Herrn Wengst einfach mal über so ein Thema reden zu können.
Ich habe zwischendurch auch noch mal mit anderen Leuten gesprochen, du ja bestimmt auch, die fanden es auch sehr interessant. Und ich habe gemerkt, ich kann es ihnen doch nicht so gut erklären wie Herr Wengst.
Ja, auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, schon jemand, der in dem Bereich wirklich toll drauf ist.
Jetzt ist unsere Frage an Sie, liebes Publikum, haben Sie vielleicht mal Lust, Herrn Wengst in Präsenz kennenzulernen?
Ja, da könnte man über das Thema nochmal nachdenken und Sie könnten mit Ihren Fragen auch direkt bei ihm landen und zusammen im Dialog könnten wir dieses Feld, glaube ich, noch etwas weiter erschließen.
Ja, denn wir sind sicher, Ihnen geht es wie uns. Wenn Sie die drei Sendungen dazu gehört haben, haben Sie jetzt im Endeffekt mehr Fragen als vorher. Aber natürlich auch viele Erkenntnisse und all das könnten wir mit ihm zusammen bereden.
Ja.
Wann machen wir es?
Mal schauen, ne?
Ja, mal schauen ist nicht so nah dran, ne?
Nee, aber also wir haben noch keinen Termin mit ihm.
Wir können aber schon sagen, auf jeden Fall vor Ostern.
Das versuchen wir.
Und dann verbreiten wir das über die üblichen Medien, also Homepage, Rundbriefe, Gemeindebriefe, Aushänge.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, hören Sie ein bisschen Musik, bevor wir zu unserem Witz kommen.
Ja, also wir sind praktisch ja noch fast, wir sind noch in der Weihnachtszeit, ne, und dann haben wir auf jeden Fall noch einen passenden Witz mit einem Neugeborenen vorbereitet und der spielt in einem benachbarten Erzbistum, das nicht näher genannt werden möchte.
Genau, steht aber eine große, große Kirche direkt neben dem Hauptbahnhof und dort trifft ein Passant auf der Straße auf eine Nonne und diese Nonne schiebt einen Kinderwagen mit einem Baby drin. Das ist das Neugeborene, von dem der Holger gerade gesprochen hat. Da sagt der Passant lästernd, na, ein kleines Kirchengeheimnis? Antwortet die Nonne.
Auf keinen Fall, eher ein Kardinalfehler.
Da haben wir ja mal wieder gelacht. Ne?
Hoffen wir mal.
Völlig aus der Welt gegriffen.
Das war
Kirche im Dorf.
Mit Berthold Eger
und Holger Breuer
als Moderatoren.
Und die Musik hat wie immer Christian Devers beigesteuert. Schönen Dank, dass Sie uns zugehört haben.
Viel Freude im neuen Jahr und alles Gute für Sie.
Vielleicht sehen wir uns ja bei der Veranstaltung mit Professor Wengst. Oder wir haben vorher schon den neuen Podcast produziert und Sie sind wieder dabei. Tschüss.
Tschüss.